Yo, gonna teach you something neat from the ear to the nose down to the throat. We're here to teach, ready to promote. Learning is our mission and we won't stop. Spreading knowledge from the bottom to the top.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 29 von Hals über Kopf, dem Podcast über alle Themen der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Kopf-Hals-Chirurgie. Mein Name ist Tobias Albrecht und bei mir sitzt selbstverständlich wieder Stefan Wolpert. Hallo Stefan.
Hallo Tobias. Heute geht es wieder um HNO-Notfälle, also besser gesagt Erkrankungen, die wir dann in der Notaufnahme sehen. Und heute geht es um Leitsymptom Halsschmerz. Und ich habe noch jemanden mitgebracht heute. Und zwar, wen habe ich mitgebracht?
Trommelwirbel, Deutschlands jüngsten HNO-Arzt mit 12 Jahren schon hier in der Klinik tätig.
Genau, jüngsten HNO-Chirurgen, und zwar mein Sohn Noel. Hallo Noel.
Hi.
Ja Noel, abgesehen davon, dass du jetzt schon aktiver YouTuber bist, wolltest du dir mal angucken, was der Papa so an seinem freien Samstag treibt, Podcast aufnehmen. Und du hast aber auch schon Kontakt mit unserer HNO-Lehre gehabt. Ich muss dazu sagen, der Tobias und ich, wir machen ja auch viele andere Lehrveranstaltungen, nicht nur diesen Podcast. Und da warst du ja schon mal bei uns abends in der Klinik mit Freunden, ne?
Ja, da habe ich mal ein Paukenröhrchen gelegt.
Echt? Unter einem Mikroskop?
Ja, unter einem Mikroskop.
Am Patienten? Oder wo hast du das gemacht?
Nee, das war ein nachgebautes Modell von meinem Vater.
Mensch, Stefan hat ein Paukenröhrchen-Legemodell entwickelt.
Ja, wieder ein nicht kommerzielles Projekt. Okay, ja, aber das war noch nicht alles. Dann hast du noch an der 3D-Brille, habt ihr das gemacht? Ne? Ihr wart ja ein paar Jungs da.
Ja, an der 3D-Brille einen Luftröhrenschnitt.
Wow, okay. Und dann habt ihr noch was mit Tobias gemacht, glaube ich, mit so einem Endoskop.
Ja, mit einem Endoskop in die Nase rein, also auch an einem Modell.
Ja, genau.
Genau, an unserem Nebenhöhlenmodell, wo man die Basisschritte für endoskopische Nebenhöhlenchirurgie trainieren kann.
Ja, also Lehre kann nicht früh genug anfangen und man kann die Leute nicht früh genug einfangen. Ich habe das ja auch schon mal an Schulen gemacht, quasi Innenohr erklärt und sowas. Und ja, schön, dass du da bist, Noel, und dir das mal anschaust. Aber jetzt kommen wir zurück zu den Halsschmerzen. Das hast du ja auch schon mal gehabt, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Okay, und da hast du aber nicht gleich ein Antibiotikum bekommen, oder?
Nee.
Genau.
Halsschmerzen sind auf den ersten Blick ja eigentlich eine Lappalie. Hat jeder schon mal gehabt. Und das meiste geht auch von selbst wieder weg. Und das Thema wirkt vielleicht zunächst mal ein bisschen banal, aber im Klinikalltag kann das auch immer wieder eskalieren. Also eine akute Entzündung im Oro- und Hypopharynx-Bereich. Das ist das, worüber wir heute sprechen wollen. Und für das Thema Halsschmerzen haben wir mal wieder eine Leitlinie. Und wen wundert's, die ist in Überarbeitung. Ist eine S3-Leitlinie von der AWMF. Seit Oktober letzten Jahres abgelaufen, im Überarbeitungsstatus. Aber wir haben auch eine Leitlinie Therapie der Tonsillopharyngitis, auch S3, und die ist sogar aktuell.
Genau, und jetzt starten wir einfach mal mit dem Klassiker, mit der Mandelentzündung oder auch der akuten Tonsillopharyngitis. Der Großteil dieser Tonsillitiden ist übrigens viral, also mindestens 80%, und wird aber meistens überdiagnostiziert. Bei den bakteriellen Entzündungen ist der häufigste Erreger die Streptokokkengruppe A, also beta-hämolysierende Streptokokkengruppe A, und da ganz konkret die Spezies Streptococcus pyogenes.
Klinisch sehen wir bei den Patienten zusätzlich zu den Halsschmerzen häufig Fieber, Fibrinbeläge auf den Tonsillen, diese Eiterstäbchen, truktulente zervikale Lymphknoten, vor allem deren Kieferwinkel, also die anteriore Gruppe ist da betroffen. Und wenn es wirklich eine bakterielle Tonsillitis ist, dann haben die Patienten häufig keinen Husten. Und das sind auch die klassischen Punkte, die diese bekannten klinischen Scores abprüfen, um die Wahrscheinlichkeit für eine bakterielle versus einer viralen Tonsillitis abzuschätzen.
Ja, klinische Erfahrung hilft natürlich auch. Also wenn man so eine ganz typische Stippchen, diesen Sternenhimmel sieht. Aber trotzdem macht es Sinn, Scores zur Abschätzung heranzuziehen und da am besten eben den Center-Score oder den McIsaac-Score.
Die Leitlinie empfiehlt sogar als erste diagnostische Maßnahme sozusagen diese Erhebung dieses Scores. Und dabei ist es eben wichtig, im Hinterkopf zu haben, dass es klinisch nicht absolut sicher möglich ist, zwischen einer viralen oder bakteriellen Tonsillopharyngitis zu unterscheiden?
Ja, also die Semantik ist hier irgendwie wichtig. Man sagt immer Mandelentzündung, Tonsillopharyngitis. Wir müssen ja auch ein bisschen korrekt sein. Deswegen verwenden wir immer wieder diese Begriffe hier, auch wenn es manchmal sperrig klingt. Und jetzt mal Butter bei den Fische. CenterScore, der basiert auf 4 gleichwertigen Parametern aus Anamnese und Befunderhebung. Also Fieber über 38 Grad, fehlender Husten, geschwollene Halslymphknoten und Tonsillenexudat. Jedes Symptom gibt einen Punkt. Und je höher die Scorewerte korrelieren, desto höher ist eben die Wahrscheinlichkeit für eine klassische Streptokokkenentzündung.
Genau, und dieser klassische CenterScore wurde dann durch McIsaac und sein Team modifiziert. Also eigentlich wurde er erweitert. Und es gibt noch eine Frage mehr, nämlich die Frage nach dem Alter. Und da gibt es eben das Alter unter 15 Jahren. Und dann gibt es einen Punkt. Und bei einem Alter über 45 Jahren kann man einen Punkt abziehen. Und alles zwischen 15 und 45 gibt 0 Punkte. Und bei einer Punktzahl von 4 bzw. 5 liegt die Wahrscheinlichkeit, aus einem Rachenabstrich Streptokokken der Gruppe A zu isolieren, bei ungefähr 60-65%.
Da sind wir zwar ja knapp am 5-Punkte-Land. Sorry dafür. Also einen Abstrich haben wir ja früher immer gemacht. Ne? Also waren so ein paar Sachen, die man früher als diagnostische Sachen gemacht hat, Abstrich und ASL-Titer. Und heute macht man das eigentlich nur, wenn es spezifische Red Flags gibt. Also Red Flags wären entsprechende Leitlinien in diesem Zusammenhang. Eben eine Scharlacherkrankung, was wir ja häufig bei Kindern sehen, eine EBV-Infektion, also infektiöse Mononukleose, Infektion mit einem anderen Fokus, also eine Lungenentzündung, Bronchitis, Otitis media, Sinusitis und wenn es eben eine schwere Immunsuppression gibt.
Also eben bei angeborenen oder erworbenen Immundefekten nach Stammzelltransplantation, bei AIDS, also ausgebrochenem HIV, Antikörpermangelsyndrom, also solche schwere Komorbiditäten. Da sagt die Leitlinie, macht es Sinn, einen Abstrich zu nehmen. Das Problem beim Abstrich ist halt immer, man streicht ab, man findet Streptokokken, man weiß aber eigentlich nicht, ist das jetzt der Grund für die akute Entzündung oder ist der Patient ein asymptomatischer Träger. Deswegen ist man eben bei der Standard-Tonsillitis von diesem Abstrich weggekommen.
Ja, genau. Also zusammenfassend, Routineabstrich nicht empfohlen und auch keine Serologie. Also konkret dieser ASL-Titer, also Antistreptolysin-Titer, den wir früher hoch und runter gemacht haben, der ist eigentlich komplett ohne Wert. Und auch Laborparameter, also Entzündungswerte, CRP, Leukos und so weiter, die helfen eigentlich bei so einer akuten Tonsillopharyngitis routinemäßig erstmal gar nicht.
Wo man es diskutieren kann, ist bei Kindern. Kinder unter 15 Jahren. Wenn die einen relativ hohen Score haben, also über 3, dann kann es sinnvoll sein, einen Schnelltest zu machen, weil wenn der negativ ist, dann braucht man trotz dem hohen Score keine Antibiose. Das heißt, bei Kindern kann man sich vielleicht da die Antibiose sparen. Aber hier am Uniklinikum in Tübingen haben wir selbst dafür nicht mehr die Möglichkeit. Also jegliche Rachenabstriche im Akutfall können wir gar nicht machen.
Ja, ich weiß nicht, ob die Kinderklinik nicht so ein System hat. Die haben so ein eigenes Schnelllabor. Aber also wir, wenn jemand zu uns kommt, nicht. Und wie gesagt, es hat auch keinen großen Stellenwert.
Also über das Zentrallabor kriegst du es nicht mehr.
Genau.
Aber das Beruhigende ist ja, dass selbst wenn du eine bakterielle Infektion hast, der Verlauf meistens selbstlimitierend ist.
Genau.
Circa eine Woche ist zumindest laut Statistik 80-90% der Patienten selbst bei einer bakteriellen Infektion auch ohne Antibiose wieder beschwerdefrei.
Oder mit Globuli.
Oder das.
Das führt uns wieder zu konkreten Behandlungssituationen. Also, Patient mit Halsschmerz sitzt vor uns, Anamnese ist erhoben, einmal in den Mund geschaut, McIsaac-Score gebildet, Score ist niedrig, rein symptomatische Therapie, das heißt Schmerzmittel, lokale Kühlung, vielleicht Lutschtabletten, viel trinken, was man halt so sagt, ne?
Zu den Lutschtabletten und Trinken kann ich so ein bisschen schlaumeiern.
Ja, da unbedingt. Ich warte schon die ganze Zeit. Jetzt wir, heute warten wir ja als Double Trouble sozusagen auf dich.
Ja, es gibt sogar Studien, die untersucht haben, ob diese lokalen NSAR bzw. so Lokalanästhetika zum Lutschen was bringen. Und man hat sogar versucht, diese Studien placebo-kontrolliert zu machen. Das Problem ist jetzt aber, dass du ja trotzdem den Patienten, die ein Placebo kriegen, irgendwas zu lutschen geben musst. Und dadurch ist das Placebo kein reines Placebo, Denn Lutschen einer Lutschtablette fördert die Speichelproduktion. Und das ist auch wieder von sich aus schmerzlindernd. Jedenfalls in diesen Studien war der Unterschied zwischen dem Placebo und den Lokalanästhetika oder NSAR als Lutschtablette sehr gering. Also auf einer Punkteskala von 11 ungefähr ein Punkt. Das heißt, man kann es machen. Wenn das jemand haben möchte, kann er sich das kaufen. Man kann es aber auch billiger haben und Salbei-Bonbons lutschen. Und für Salbei gibt es auch eine Studie, die zeigt, dass eben Salbei schmerzlindernd wirkt. Und die ist auch wirklich gut gemacht, eine kontrollierte Studie. Das heißt, ich empfehle meinen Patienten immer einfach Salbei-Bonbons.
Ist schon spannend, dann halt so eine placebo-kontrollierte Studie zu machen mit einem Medikament, was lokal anästhetisch wirkt. Also ich meine, ist ja auch interessant, kam ja schon auch ganz interessant raus, dass es nicht wirklich viel bringt. Ne? Jetzt habe ich auch noch so einen Schlaubi-Beitrag hierzu, Salbei und Kamille. Also früher hieß es immer, gib den Kamille, Camelosan ist glaube ich ein Handelsbegriff, sage ich jetzt einfach mal hier. Aber wir wissen jetzt, dass eben Salbei-Bonbons, aber nicht Kamille, weil es austrocknet und auch nicht Pfefferminze, weil es eher reizend ist, sinnvoll ist. Okay? Also bei höherem Score von 3 über Antibiose nachdenken, aber nicht sofort. Ich würde es erst mal 2 Tage kontrollieren und wenn es nicht besser wird. Und bei Scores über 4, da kann das Antibiotikum verschrieben werden.
Und wenn Antibiotikum, dann unser All-Time-Favorite Oldie but Goldie, Penicillin V. Bei unkompliziertem Verlauf 5 Tage. Wenn man eine Antibiose gibt, sollte man so 3 bis 4 Tage nach Start der Antibiose reevaluieren. Wenn das Antibiotikum da keine Wirkung zeigt, absetzen, gegebenenfalls umstellen. Wenn man multiple rezidivierende Episoden hat, dann wird empfohlen, direkt mit Amoxicillin und Beta-Lactamase-Inhibitor für 10 Tage einzusteigen. Und ganz wichtig, wird häufig vergessen, nicht nur Antibiose, sondern eben immer an die Analgesie denken, also da suffiziente Patient abschirmen.
Ja, und in meiner Erfahrung jetzt nicht nur als Arzt, sondern auch als Vater, weil da sieht man die ja eben dann auch noch so tagtäglich, muss ich sagen, dass die Antibiose wirkt brutal schnell. Also das ist schon, also wenn man da nach 3, 4 Tagen keinen Effekt sieht, dann weiß man, dann bringt es auch nach 5, 6 Tagen nichts.
Und du als Vater, das passt ja, glaube ich, dann lass uns doch mal die Sonderform der Tonsillitis, den Scharlach hier direkt besprechen.
Okay, muss ich jetzt gleich eine Story zu erzählen. Und zwar, mein jüngster Sohn, wir waren Skifahren, er sagte, ich habe ein bisschen Halsweh und er hat nicht gut gegessen. Also der ist super sportlich und dann kriegt er so einen Ausschlag im Gesicht. Und ich denke, das ist wahrscheinlich eine allergische Reaktion auf meine alte Skibrille, die ich ihm gegeben habe und habe mir Vorwürfe gemacht, warum ich ihm meine alte Skibrille gegeben habe. Und dann ist er immer noch nicht gut und am nächsten Tag stelle ich fest, scheiße, der hat Scharlach. Es ist mir passiert. Meine Frau hat gesagt, Alter, du bist ein Oberarzt und erkennst bei deinem eigenen Kind nicht, dass es seit 4 Tagen Scharlach hat. Also Scharlach ist so ein Sonderding. Und wenn man das nicht jeden Tag sieht, kann es sein, dass man eben nicht dran denkt. Ne? Und das Besondere bei denen ist halt, dass es Streptokokken sind, die eben eine systemische Toxinwirkung haben. Und das ist eben dann der Unterschied zu der normalen Tonsillitis.
Genau. Also eigentlich sind es dieselben Stämme, Streptococcus pyogenes, genau wie bei der klassischen Tonsillitis, also Gruppe A Streptokokken. Der Unterschied ist hier nur, dass diese speziellen Stämme erythrogene Toxine produzieren und die Toxine erklären dann eben die systemische Reaktion.
Genau. Noel, kannst du dich noch dran erinnern, wie dein kleiner Bruder Scharlach hatte?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und ich habe es übersehen. Ne? Das ist nämlich, weil die Kinderärzte das wesentlich häufiger sehen als wir hier in der Klinik. Und vielleicht nochmal, um es nochmal ganz klar zu sagen, was ist Scharlach? Das ist eben eine Kombination akute Tonsillitis mit Fieber, feinfleckigen, sandpapierartigem Exanthem, Himbeer- oder Erdbeerzunge. Das hat jeder im Studium gelernt. Trotzdem muss man einfach dran denken. Und später gibt es eben so eine Schuppung, vor allem an den Händen und Füßen.
Ja, und klassisch beginnt das Exanthem ja in den Leisten und im Axillarbereich. Und im Gesicht spart es eben diesen Mund-Kinn-Dreieck aus.
Periorale Blässe, sagt man, glaube ich, ne?
Und klinisch fühlen sich Patienten oft deutlich kränker als bei der normalen bakteriellen Tonsillitis. Also dein Sohnemann ist tapfer.
Der war tapfer, ja, weil der ist nämlich jeden Tag 6 Stunden Ski gefahren damit. Aber auch hier, also bei typischer Klinik kein Rachenabstrich oder Schnelltest notwendig, denn das sollte man ja sofort erkennen. Und auch die Serologie spielt keine große Rolle, weil therapeutisch gelten eigentlich die gleichen Prinzipien wie bei der normalen bakteriellen Tonsillitis.
Im Grund ja, beim Scharlachverdacht sind wir halt dann direkt beim Antibiotikum. Aber auch hier Antibiotikum der Wahl, orales Penicillin, hier dann für 10 Tage empfohlen.
Genau. Warum? Weil einfach beim Scharlach das Risiko für die Spätkomplikationen wie rheumatisches Fieber, Glomerulonephritis oder eben die reaktive Arthritis wesentlich größer sind. Und das war ja früher auch der Grund, weswegen man bei jedem, der bei 3 nicht auf dem Baum war, die Mandeln entfernt hat.
Ja, also zumindest ohne Antibiotikatherapie. Jetzt hattest du zu Beginn gesagt, dass der Großteil der Tonsillopharyngitiden gar nicht bakteriell ist, sondern viral, 60-80%. Und davon ist der Bärenanteil mit ungefähr 20% durch Rhinoviren. Da gibt es irgendwie um die 100 Typen von. Und hier hilft gar keine Antibiose, sondern eben rein eine supportive Therapie. Trotzdem gibt es eine besondere virale Tonsillenerkrankung, die wir vielleicht auch gesondert hier besprechen sollten. Und zwar für so 1-6% der viralen Tonsillitiden verantwortlich, sollte man erkennen und eben auch nicht übersehen.
Genau. Und auch wenn das nur 1-6% je nach Literaturquelle eben der viralen Tonsillitiden ausmacht, macht es den Großteil der viralen Tonsillitiden aus, die wir hier in der Klinik sehen. Und ich denke, du meinst die EBV-Infektion.
Genau.
Genau, und die dadurch hervorgerufene infektiöse Mononukleose.
Absolut richtig, ja.
Genau, also wichtige Differentialdiagnose zu der bakteriellen Tonsillitis. Das Epstein-Barr-Virus ist ein humanes Herpesvirus und infiziert eben vor allem die B-Lymphozyten. Und die Mandeln sind ja nichts anderes als dicke Lymphknoten. Das heißt, es ist im Endeffekt eine Lymphknotenerkrankung an der Stelle. Und das führt zu einer ausgeprägten immunologischen Reaktion und ist eben dann ein generalisiertes Krankheitsbild. Genau, bei wen würdest du da bei der EBV-Infektion primär denken?
Das ist eine gute Frage. Das sind sicher mehr Dinge in Kombination. Zum einen eben eine ausgeprägte beidseitige Tonsillenschwellung, also eine Tonsillenhyperplasie und typisch mit so flächigen, schmierigen Belägen im Gegensatz zu diesen Eiterstippchen bei der bakteriellen Tonsillitis, die man sonst so sieht. Dann eben oft massive zervikale und nuchale Lymphknotenschwellung und da das ein generalisiertes Krankheitsbild ist, ein ausgeprägtes Krankheitsgefühl mit Abgeschlagenheit. Also deutlich mehr Systembeteiligung.
Genau. Und deswegen machen wir häufig dann eben noch einen Ultraschall vom Bauch wegen der Hepatosplenomegalie. Und bei jungen Kindern ist das oft asymptomatisch. Wenn man es einmal hatte, kriegt man es in der Regel nicht wieder. Deswegen können wir das, manchmal sehen wir so eine Seronarbe und können darüber dann auch eine EBV ausschließen. Aber je älter man wird, desto mehr nimmt der Anteil symptomatischer Infektionen zu. Und so eine Infektion kann sich ziehen und mehrere Wochen andauern. Und es gibt mehrere Profisportler, die einen Knick in der Karriere hatten, weil sie eine EBV-Infektion hatten. Also ich erinnere mich da an einen Schweizer Tennisspieler zum Beispiel. Das kann einen schon ziemlich hinraffen.
Ja, also je älter man bei der Erstinfektion, desto schlimmer eigentlich die Symptome. Und die Patienten haben ja häufig neben den Halsschmerzen und Schluckbeschwerden noch so Symptome wie starke Kopfschmerzen, Muskelgelenkschmerzen, Übelkeit, Husten und im Nachgang so eine vermehrte Ermüdbarkeit und eine funktionelle Beeinträchtigung. Und die können wirklich Wochen bis Monate anhalten. Jetzt, was für eine Diagnostik würdest du machen, wenn du den Verdacht hast auf eine EBV-Infektion?
Ja, also hier macht eine Blutentnahme auf jeden Fall Sinn. Also ein Blutbild und Leberwerte, das haben wir hier standardmäßig drin. Und da sieht man häufig dann schon so eine Transaminasenerhöhung. Und man kann so eine Erhöhung von atypischen Lymphozyten sehen oder auch eine Lymphozytose. Und dann mit so einer leichten Latenz kommt dann ab der 2. Krankheitswoche noch unter Umständen eine positive Serologie hinzu. Die kommt ein bisschen verzögert.
Ja, kommt daher, dass dieses Virus-Capsid-Antigen IgM, was wir dann messen in der Serologie, das Maximum eben in der zweiten bis dritten Krankheitswoche hat, also in der zweiten bis dritten Woche nach Symptomausbruch. Und daher macht es eher Sinn, so wie du gesagt hast, ab der zweiten Krankheitswoche das zu testen. Das ist häufig in der ersten Krankheitswoche noch nicht so vorhanden und ist dann negativ und dann denkt man falsch, das ist keine EBV. Also man kann dieses Viruskapsid-Antigen VCA IgM bestimmen, das ist die akute Infektion, und das VCA IgG, das persistiert ja dann ein Leben lang. Und so kann man dann prinzipiell zwischen eben einer frischen und einer alten EBV-Infektion unterscheiden.
Genau. Und ich meine, wenn man jetzt eine alte EBV-Infektion direkt nachgewiesen hat, kann man eigentlich eine frische, aber noch nicht IgM-positive ausschließen. Okay, also vielleicht nochmal zu den Schnelltests. Diese sind geeignet, um die Erkrankung zu bestätigen, aber man kann sie damit nicht wirklich ausschließen. Die haben nur eine Sensitivität von 80-95%. Genau, und vielleicht noch zur Therapie, wie bei allen viralen Tonsillitiden, Schmerzmittel, Fiebersenken, Flüssigkeit, Schonung. Antibiose eigentlich nicht oder nicht. Insbesondere keine Aminopenicilline, sonst gibt es einen schönen Ausschlag.
Genau, für die Antibiose gibt es immer wieder den Sonderfall, dass man meint, man hat eine bakterielle Superinfektion auf eine virale Tonsillitis. Aber für die standardvirale Tonsillitis braucht es, wie du sagst, keine Antibiose. Insgesamt Komplikationen sind selten. In Büchern, wenn man über EBV liest, dann liest man immer was von Hepatosplenomegalie und Splenomegalie, die bis zur Milzruptur führen kann. Habe ich noch nie miterlebt, so einen Fall. Weiß nicht, hast du so mal sowas erlebt?
Also das habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist schon dann super selten, weil wir sammeln ja alle diese Fälle eigentlich hier in der Großraum ein. Aber man muss die Patienten schon briefen. Also die brauchen dann eine ziemlich körperliche Schonung für ein paar Wochen, 3-4 Wochen. Kontaktsportverbot etwas länger. Und wir empfehlen eigentlich allen, dass sie zum Hausarzt gehen und das Ganze nochmal nachkontrolliert wird, dass wir auch ein bisschen die Verantwortung haben und die Patienten ja irgendwo angebunden sind.
Ja, absolut. Also eine Sonographie im Verlauf macht Sinn. Auch eine seltene, aber in Lehrbüchern beschriebene Komplikation. Und das habe ich tatsächlich jetzt selbst schon mal gesehen. Bei einer EBV-Infektion ist eine Myokarditis. Auch wenn EBV eigentlich B-Zellen und primär keine Kardiomyozyten infizieren, kann es eben über eine immunvermittelte Entzündung dazu kommen. Und das ist sicher so selten, dass es kein routinemäßiges EKG braucht. Man sollte aber einfach dran denken, wenn ein Patient EBV hat und über Symptome klagt.
Okay, jetzt haben wir, auch wenn wir gerade über Herz gesprochen haben, eher über die unkomplizierten Fälle gesprochen. Aber bei der Tonsillitis gibt es eben auch so ein paar Red Flags, die auf einen komplizierten Verlauf hinweisen. Und ich glaube, da müssen wir jetzt unbedingt drüber sprechen noch.
Absolut. Typische Red Flags für mich, für eine Komplikation, also prinzipiell ein Peritonsillarabszess, wären Kieferklemme und so eine klosige Sprache, so wie eine Kartoffel im Mund. Und wenn du in den Mund schaust, hast du häufig ein Uvula-Ödem.
Und noch deutlicher Uvula-Abwörchung oder eben Vorwölbung des Gaumenbogens. Das ist eben die ganz klassischen Zeichen für den Peritonsillarabszess, der quasi oberhalb der Mandel sitzt. Und da gibt es ja eine kleine Besonderheit. Dieser Abszess geht gar nicht so richtig von der Mandel aus, sondern wahrscheinlich von einer kleinen Drüse, einer kleinen zystischen Drüse, die oberhalb der Tonsille sitzt, der sogenannten Weberschen Drüse. Und von da aus breitet sich dann diese Entzündung eben dann ins umliegende Gewebe aus. Und ja, dann kommt es zu einer Eiteransammlung.
Ja, um genau die Lokalisation zu nennen, der Abszess ist zwischen der Gaumenmandel und dem Musculus constrictor pharyngeus superior.
Gut, bist doch der Schlaubi. Also, Diagnostik führend ist die Klinik. Und was wir hier machen, ist, wir punktieren das. Also man macht ein bisschen Lokalanästhetikum rein. Und dann nimmt man eine lange Nadel, die relativ dick sein muss, damit man auch den Eiter durchkriegt. Und dann punktieren wir das. Mit ein bisschen Erfahrung weiß man auch, wo man punktieren muss. Und zwar mache ich das so. Ich habe zwei Mundspatel, halt mit dem einen die Zunge runter, mit dem anderen streiche ich über diesen Gaumenbogen rüber. Und der ist ja knallrot und da, wo es am stärksten von rot zu weiß und wieder zurück changiert, das ist die typische Stelle. Und da tastet man auch die härteste Induration und da geht man mit dieser Nadel rein und kann dann punktieren und sehen, ob Eiter kommt. Und wenn man einen unklaren klinischen Befund hat oder eine Punctio Sicca, kann man einen Ultraschall machen. Und wenn man das gut kann, kann man eben auch kleine Abszesse nachweisen ohne Strahlenbelastung.
Also das sagt auch die Leitlinie. Wenn man den Verdacht hat, dass da was ist und man das eben durch eine Punktion nicht sichern kann, erstmal Ultraschall. Und ein CT ist eigentlich nur bei klinisch unklaren oder atypischen Befunden und zum Ausschluss einer tieferen Infektion, also parapharyngeal oder retropharyngealabszess indiziert. Also ein Routine-CT bei jenem Verdacht auf einen Peritonsillarabszess, also ein PTA, ist nicht erforderlich. Und eine Labordiagnostik ist meist auch recht unspezifisch, zeigt halt meistens eine Erhöhung von Entzündungsparametern. Das hätte man jetzt auch klinisch schon vermuten können.
Genau, wenn wir jetzt zur Therapie gehen, wie bei fast allen Abszessen, ich sage fast, weil bei den Neurochirurgen das manchmal nicht gemacht wird, ist die Abszessdrainage. Also wenn wir im HNO-Bereich irgendwo einen Abszess haben, wollen wir den Eiter raushaben. Genau, und das erste ist eben diese Nadelaspiration, dass man reinpiekt. Und die hat eben, wenn man meinen alten Chef fragen würde, zwei Gründe. Das eine ist Eiter kriegen, das Wichtigere ist, haben wir da ein dickes Gefäß drunter. Manchmal gibt es so aberrante Verläufe von Karottes zum Beispiel oder so, die will man da nicht haben. Und genau, und wenn man da den Eiter rausgezogen hat und weiß, wo es ist, dann kann man reinschneiden. Einfach mit einem spitzen Skalpell. Und was wir dann noch machen, ist, wir dehnen es meistens noch ein ganz bisschen auf mit einer Hartmannzange oder Kornzange oder wie auch immer die heißen. Und genau, damit ist meistens schon der große Druck aus der Mandel raus. Und wenn das alles nicht funktioniert, dann kann es sein, dass wir eine Abszesstonsillektomie machen. Eine heiße Tonsillektomie, man sagt Tonsillektomie à chaud.
Plus eben eine Antibiose. Also Eiter entlasten, Antibiose, da dann nicht mehr den Klassiker, also kein Penicillin V, sondern direkt ein Aminopenicillin mit einem Beta-Lactamase-Inhibitor und hier auch direkt für 7 bis 10 Tage. Und mit der Therapie des Peritonsillarabszess will man ja unbedingt eigentlich die Komplikation der Komplikation vermeiden. Also eine Ausweitung der Infektion auf den parapharyngeal oder retropharyngealraum oder eben sogar eine Mitbeteiligung des Mediastinums.
Genau, du hast jetzt nochmal das Wort retropharyngeal eingeführt. Wir haben ja bisher über den PTA, also Peritonsillarabszess, gesprochen. Formal gibt es auch einen Intratonsillarabszess oder einen Retrotonsillarabszess. Und wenn man da jetzt so feine Unterscheidungen sieht, ist es so, dass die Patienten, die diesen Retrotonsillarabszess haben, tendenziell eher zur Kieferklemme neigen. Das ist so ein klinisches Zeichen. Also, aber das ist eben ein großes Problem, dass diese Abszesse durch diesen Parapharyngealraum durchwandern und dann Anschluss zu großen Gefäßen kriegen.
Zumindest sind sie neben den großen Gefäßen und damit steigt das Risiko für eine septische Thrombophlebitis der Vena jugularis interna, die da eben direkt verläuft, auch bekannt als Lemierre-Syndrom.
Genau, und wenn dann die Entzündung im Retropharyngealraum angekommen ist oder möglicherweise schon von Anfang an dort war, dann ist sie bei der Buccopharyngealfaszie ventral und bei der Alarfaszie, die ist dann dorsal und das ist dann der Danger Space, also der Raum zwischen Alarfaszie ventral und prävertebraler Faszie dorsal.
Und dieser Raum, ventral Alarfaszie, dorsal prävertebrale Faszie, der reicht eben von der Schädelbasis bis ins hintere Mediastinum, also bis TH12 runter. Und da gibt es eigentlich keine anatomische Barriere nach unten. Und Eiter folgt der Schwerkraft. Und diese Atembewegung, und atmen müssen wir nun mal, erzeugt so einen gewissen Sog. Und dieser negative intrathorakale Druck zieht dann das Sekret und den Eiter nochmal nach unten.
Das ist dann eben so eine absolute OP-Indikation, muss man sagen. Und ich kann das als Betroffener nachts und du auch bestätigen, keiner von uns hat Lust, nachts irgendjemand zu operieren. Niemand. Ne? Schon gar nicht, wenn das möglicherweise noch mit einem komplikativen Verlauf einhergehen kann. Aber man muss es den Patienten manchmal auch dann erklären. Und was ich dann häufig sage, ist, es so der Hals ein bisschen wie so eine Zwiebel aufgebaut ist mit verschiedenen Schichten. Und diese Schichten haben nach unten eben keine Abgrenzung und dann kann der Abszess in den Hals abrutschen. Und diese Mediastinitis will wirklich keiner haben. Die ist schwer zu therapieren, führt häufig zu einer Sepsis und damit ist sie hochletal. Und genau, deswegen müssen wir uns früh für eine adäquate Therapie beim Peritonsillarabszess entscheiden.
Und wenn jetzt primär die Punktion oder die Abszessspaltung in LA erfolgt ist, also keine TE-HO, kann es natürlich im Verlauf zu Rezidiv-Peritonsillarabszessen kommen. Das sehen wir durchaus regelmäßig. Und in dem Fall kann man dann über eine Abszess-TE in diesem Rezidiv durchaus nachdenken.
Genau. Und by the way, über die Indikation zur Tonsillektomie und Tonsillotomie und den Vor- und Nachteilen können wir mal in einer anderen Episode sprechen, denn da gab es eine total interessante Wendung. Also es gibt so ein paar Sachen, die sich in unserer Karriere, solange wir Ärzte sind, massiv geändert haben. Viele technische Fortschritte und das ist aber etwas, wo man sich, sag mal, empirisch total verändert hat.
Ja, spannend. Machen wir. Ich nehme es auf die Themenliste. Jetzt bei den Komplikationen der Tonsillitis gibt es ja dann auch noch die Spätkomplikationen. Wir haben jetzt über die Akutkomplikationen gesprochen. Aber wir sollten vielleicht die Spätkomplikationen auch kurz zumindest erwähnen. Also Poststreptokokken-Immunreaktionen wie rheumatisches Fieber, Glomerulonephritis oder eben die reaktive Arthritis.
Und wenn man dann bei seinem Sohn in dem Schweizer Chalet kein Antibiotikum geben kann, macht man sich dann in den Folgewochen über das Thema rheumatisches Fieber, Arthritis und eben auch Nierenschäden wirklich Gedanken. Aber man muss ehrlicherweise sagen, es ist super selten. Also unter 0,1%. Und selbst bei unbehandelter Tonsillitis ist das Risiko nur bei 1-3%.
Und die Glomerulonephritis kannst du mit Antibiotikum zwar nicht sicher verhindern, weil diese Immunreaktion recht früh angestoßen wird, häufig auch noch bevor ein Antibiotikum gegeben wird. Aber auch hier ist das Risiko nicht wirklich hoch, also bis maximal 2%, also auch sehr, sehr selten. Was sollte man davon gehört haben? Sollte man gegebenenfalls im Hinterkopf haben, dass man bei Symptomen reagieren kann, aber insgesamt, wie du sagst, extrem selten und ich selbst habe es in meiner Klinikkarriere auch noch nie gesehen.
Ich habe dann noch eine ganz interessante Geschichte aus meinem PJ und zwar war ich in Spanien in der Herzchirurgie und die haben mir eben erzählt, dass sie in Valencia unglaublich viele Briten an den Herzklappen operieren und viele Spanier, weil irgendwie viele Briten da runtergezogen sind. Ich kann es jetzt nicht mehr ganz genau sagen, aber eine von beiden Ländern, da war die Häufigkeit der Tonsillektomie zu dem damaligen Zeitpunkt deutlich geringer als in dem anderen Land und die hatten entsprechend eine viel höhere Quote an rheumatischen Herzklappen. Das ist, glaube ich, die Idee, weswegen man früher so häufig diese Operationen gemacht hat, aber die Patienten wurden damals nicht so konsequent mit Antibiotika behandelt.
Ja, spannend.
Ja, aber so trifft einen das dann auch aus der Herzchirurgie in Valencia mal wieder. Okay, also wenn wir über die typische Tonsillopharyngitis und Entzündung der Gaumenmandeln sprechen, müssen wir ja eigentlich auch über das andere Mandelgewebe sprechen. Wir haben ja nicht nur die Gaumenmandeln und da ist das Stichwort Waldeyerscher Rachenring. Und zwar gibt es dann eben noch eine große Mandel. Ich weiß jetzt nicht, ob man die als paarig oder unpaarig bezeichnen sollte. Das ist eben die Zungengrundtonsille. Und diese Entzündung kann richtig fies sein.
Absolut. Eine Zungengrundtonsillitis ist wirklich fies. Und in dem Zuge die Epiglottitis ist auch noch so ein Krankheitsbild, was gut zu Halsschmerzen, was ja unsere Überschrift für diese heutige Episode ist, passen würde. Zumindest bei Erwachsenen. Hatten wir aber auch schon, glaube ich, in der letzten Folge angesprochen, weil eben bei einer Epiglottitis durchaus auch die Atemnot und das Management des Atemwegs ein zentraler Punkt ist. Also passt zu beiden Themen. Aber dann lass uns doch noch über die zwei Krankheitsbilder sprechen, Zungengrundtonsillitis und Epiglottitis, bevor wir vielleicht dann Richtung Ende der Folge kommen.
Ja, ich glaube, also die Epiglottitis, da fangen wir mal an, die ist, glaube ich, schnell abgehandelt. Die Epiglottitis ist eine fulminante, akut lebensbedrohliche Entzündung durch Bakterien und Entzündung vom der Epiglottis und den supraglottischen Strukturen. Gibt es da typische Erreger, Schlaubi-Schlumpf?
Natürlich. Bei praktisch allen pädiatrischen und bei zumindest einem Viertel der erwachsenen Patienten mit Epiglottitis lässt sich Haemophilus influenzae Typ B auf der Epiglottitis nachweisen und auch in der Blutkultur. Also würde ich sagen, das ist der typische Erreger für die Epiglottitis.
Genau. Und Schlaubi Wolpert kann dazu beitragen, dass die Impfung, die eingeführt wurde, zu einer wesentlichen Reduktion des Krankheitsbildes beigetragen hat. Und deswegen sehen wir das hier auch super selten. Aber man muss es kennen. Denn wenn es auftritt, kann es hochdramatisch sein. Therapie ist auf jeden Fall stationär und mit Antibiose.
Okay, ich glaube, so viel zur Epiglottitis. Dann sprechen wir dann noch über die Zungengrund-Tonsillitis. Das ist ja prinzipiell eine Sonderform der Tonsillitis und wird in den Leitlinien auch unter dem Oberbegriff der akuten Tonsillopharyngitis subsumiert, da im Grunde die gleichen Grundprinzipien dafür gelten.
Genau, also pathophysiologisch ist es auch dasselbe. Ob man jetzt Gaumenmandel oder Zungengrundmandel anschaut, ich glaube auch histologisch kann man die gar nicht unterscheiden. Das Erregerspektrum ist identisch und die Therapie auch. Klinisch gibt es aber schon Unterschiede.
Das Gemeine ist, dass man die Zungengrundmandel bei der normalen Racheninspektion häufig übersehen kann oder übersieht. Und dann werden die Patienten zunächst mal nicht adäquat behandelt. Denn man schaut rein und sieht, oh, die Gaumenmandeln sehen doch ganz gut aus. Aber zu den typischen Symptomen, Fieber, Halsschmerzen, Lymphknotenschwellung, die wir vorhin schon genannt haben, kommt bei der Zungengrundtonsillitis häufig noch ein ausgeprägtes Fremdkörpergefühl und wirklich starke Schmerzen bei Bewegungen der Zunge. Also Schluckschmerzen, die auch das Zungenbein mit betreffen.
Ja, man muss eben wie immer dran denken. Und wenn man halt so ganz massive Beschwerden hat und bei der Racheninspektion es unauffällig erscheint oder vielleicht die Mandeln schon entfernt wurden, das gibt es ja auch dann doch häufig, ne? Dann muss man dran denken. Und eine Komplikation ist natürlich wie immer ein Abszess im Zungengrundbereich, aber auch eine Schwellung der Epiglottis. Also kann es auch bei der normalen Gaumenmandeltonsillitis geben, aber bei der Zungengrundtonsillitis ist das deutlich häufiger. Und dann haben wir schon wieder so ein Thema Luftnot.
Und da würde ich auf die letzte Folge verweisen, wo wir ausführlich drüber gesprochen haben. Mit dem Blick auf die Uhr würde ich sagen, dann kommen wir jetzt so langsam zum Ende der Folge. Ich versuche mich mal wieder an einer Zusammenfassung. Wir hatten jetzt heute in der Folge über das Leitsymptom Halsschmerzen gesprochen, im Speziellen über die akute Entzündung im Uro- und Hypopharynx-Bereich. Und hier hatten wir eigentlich von der unkomplizierten viralen Tonsillitis über EBV bis zur Bakterientonsillitis mit der Sonderform Scharlach und Zungengrundtonsillitis alles abgedeckt. Und neben der Anamnese und dem klinischen Eindruck helfen diese klinischen Scores, Center, McIsaac, eben das Risiko einer bakteriellen Infektion abzuschätzen. Abstriche sind in der Routine nicht sinnvoll. Und wir haben Red Flags besprochen, die auf eine Komplikation der unkomplizierten Tonsillitis hinweisen und haben dann auch die Pathomechanismen und die Therapie der Komplikation besprochen.
Jo, das war eine lange Zusammenfassung, aber es war auch ein spannendes Thema. Wie immer tipptopp zusammengefasst. Noel, hast du alles geschnallt?
Nee.
Nee, noch nicht. Da fällt mir auch auf, ich glaube, unsere Zielgruppe sind auch nicht Schüler, sondern ist etwas älter. Aber ich glaube, wir haben etwas vergessen, und zwar beim Thema Halsschmerz, Entzündung der Halsweichteile, also Abszesse, infizierte Halshüsten, Parotis und sowas.
Ja, stimmt. Macht eigentlich auch Schmerzen am Hals, ist natürlich von außen. Aber ich würde sagen, kommt auf die Themenliste, machen wir nochmal eine gesonderte Folge drüber.
Okay, so machen wir's.
Okay, dann bleibt mir für jetzt noch zu sagen, wie immer, wenn ihr Feedback habt, schreibt uns über halsüberkopf@med.uni-tübingen.de. Und dann war das die Folge 29 von Hals über Kopf. Wir hören uns.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Yo, let's talk about ENT. Baby, let's chat. It's all about the knowledge. The doctor in the lab. Talking ears, nose, throat. That's what we do. Diagnosing symptoms. Keeping you all brand new. Let's talk about ENT. Come on and learn with me. All about the treatment from A to Z. From allergies to tonsils. We'll take care of you. Let's talk about ENT. That's what we do.